Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Moment, an dem ich euch nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen möchte für das tolle letzte Jahr. Wir sind ja schon jetzt tief in 2023, aber lieber spät als nie. Ich bin total begeistert über die positive Resonanz auf diesen feinen Podcast, der damals so als Hobby startete und jetzt, ich finde, eine ganz ordentliche Veranstaltung geworden ist. Und ich möchte euch bitten, die auch in Zukunft mir weiterhin Feedback zu geben, um das Ganze vielleicht noch besser zu strukturieren, werden wir jetzt hier und da mal eine Mail rausschicken, einen Link in den Kommentaren und auf den Shownotes irgendwie versehen, mit der Möglichkeit für euch, mir einfach Feedback zu geben, welche Themen ihr in Zukunft mehr hören wollt, was vielleicht nicht so gut ist, welche Art von Themen und Gäste und Unternehmen ihr euch wünscht. Und das sind wenige Minuten, ach, vielleicht nochmal 2-3 Minuten, die ihr dann an Zeit investieren könnt und mir uns dabei helft, einfach den Podcast noch interessanter zu machen und damit wir auch gemeinsam 2023 eine super tolle Reise miteinander haben werden. Also deshalb schon ganz herzlichen Dank im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz großartigen Gast und einem großartigen Thema. Wir reden wieder über CLV-Fokussierung. Wir reden über die Konsequenz, die das für eine Marketingorganisation hat. Und vor allem, wir haben es heute mit Marke, Eigenmarken und mit E-Commerce zu tun. Herzlich willkommen, Nina Bratan von Alpha Pets. Moin, Nina.
Ja, vielen Dank, Erik, für die Einladung.
Ja, und schön, dass das geklappt hat. Alpha Pets war ja schon mal zu Gast mit Jochen vor einiger Zeit, aber heute wollen wir eine ganz andere Perspektive einnehmen. Ich meine, du kannst gerne noch mal was über Alpha Pets erzählen. So, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig für alle, die die Folge nicht gehört haben. Das war, welche Folge war das? 127. Und CLV-Thema ist sowieso eins, was wir dauernd hier haben und was auch noch nicht weggehen wird. Magst du dich kurz selbst vorstellen und kurz 1-2 Sätze zu euch sagen?
Ja, gerne. Genau, wie du ja schon gesagt hast, ich bin Nina von Alpha Pet. Ich bin CMO bei uns und kümmere mich mit unseren Marketing-Teams um den Online-Vertrieb von unseren Marken. Und dabei ist ja unsere Vision, gesunde Tiernahrung im Mainstream zu etablieren. Wir sind 2012 gestartet mit 2 Multibrand-Plattformen und da haben wir ausschließlich unsere Partnermarken vertrieben. Mhm. Ja, inzwischen sind wir Inhaber von 10 eigenen Marken im Premium-Bereich für Hunde- und Katzenfutter. Mhm. Und die vertreiben wir über unsere 5 Online-Shops. Wir sind aber neben dem D2C-Bereich auch mit einigen unserer Marken im Retail-Bereich. Das heißt, wir haben Retail-Partner, sind in 13.000 POS vertreten. Zum Beispiel bei Rewe oder DM, Fressnapf, um nur ein paar zu nennen.
Ja.
Genau, wir sind also inzwischen in erster Linie Markeninhaber und kümmern uns um die Markenführung und um den effizienten Multichannel-Vertrieb und machen damit so um die 130 Millionen Umsatz pro Jahr.
Super. Und das ist ja also für ein Unternehmen, was noch, also gerade mal noch nicht ganz 10 Jahre alt ist, ne? Oder so? Habt ihr ungefähr 10-jähriges?
Genau, 10-jähriges.
Mir ist jetzt nochmal deutlich geworden, wie viel Schönes dabei ist, also rein thematisch. Es ist ja nicht nur das Thema Fremdmarken, Eigenmarken, es ist das Thema Plattformökonomie, es ist das Thema die Eigenmarkenbedeutung. Gerade für jeden E-Commercer hat ja eine große Bedeutung auch für das Nachkaufverhalten und überhaupt für die Kundenprofitabilität ist ja, habe ich mir sagen lassen, das Eigenmarkenthema auch ein ganz wichtiges. Aber auch der D2C und einen unabhängigen Vertriebskanal zu haben. Also mir fällt da so ein Stichwort Frenemy-Situation ein, ist vielleicht nicht richtig. Aber das ist ja auf jeden Fall eine sehr komplexe Gemengelage, ne? Wenn du deine Eigenmarken hast, mehrere Outlets. Du hast ja auch in jedem Fall auch Konkurrenz mit allen Arten von Plattformen. Also egal, ob das deine Retail-Partner sind oder die anderen Plattformen. Die wird bestimmt nicht langweilig in deinem Job, ne?
Ja, das hast du sehr gut erkannt und sehr gut zusammengefasst. Hast okay. Du wie immer recht.
Ja, sehr gut. Dankeschön. Aber du bist ja noch nicht immer bei Alpha Pet. Jetzt sag mir noch kurz was zu deinen Stationen davor.
Ja, ich habe einen betriebswirtschaftlichen Background. Ich habe vor sehr, sehr langer Zeit irgendwann mal BWL studiert, so ganz klassisch auf Diplom. Mhm. Habe dann relativ früh mein Herz an den E-Commerce verloren. Mhm. Das war in München 2005 bei einem Praktikum. Mhm. Und bin aber nach dem Studium erstmal in eine kleine Strategieberatung gegangen nach Köln. Mhm. Da habe ich relativ schnell und relativ viel gelernt, wollte aber oder habe auch relativ schnell gemerkt, dass ich gerne zurück ins Marketing möchte. Und deshalb bin ich dann 2009 zur Douglas Holding gegangen und war da insgesamt 7 Jahre in ja verschiedensten Positionen tätig, immer für die Buchsparte der Holding, mhm. habe den Webshop von Thalia.de aufgebaut, am Anfang als Einzelkämpferin im Multichannel-Team, das wurde dann schnell größer. Und im verflixten 7. Jahr habe ich dann die Payback-Integration online gemacht. Da war Thalia gerade als Goldpartner bei Payback gestartet. Und genau, nach 7 Jahren wollte ich, glaube ich, einfach was Neues sehen. Zum einen die Branche mhm. mal wechseln und gerne auch zurück nach München. Mhm. Und bin dann zur 21 Sports Group gegangen. Das ja war damals mhm. ein Multichannel-Händler im Sport- und Streetwear-Bereich. Da ist Blended Sports die bekannteste Marke. Mhm. Und ich habe damals die Vermarktung von 4 Webshops in 8 Ländern übernommen. Das war per se schon relativ challenging. Mhm. Wer so ein bisschen die Presse verfolgt hat, der hat dann auch mitbekommen, dass die inzwischen insolvent sind. Und deshalb, wenig überraschend, war es für mich auch echt eine sehr bewegte Zeit, mhm. die challenging war. Mhm. Und ich habe super viel gelernt, auch mhm. wie man es nicht macht Ende.
Kann ich mir vorstellen. Die gerade beim im Sportbereich, also auch gerade im E-Commerce, da haben es ja viele schwer. Also ja. Stichwort Keller zum Beispiel und viele anderen, die mit glaube ich, es gibt eine hohe Drittmarkenabhängigkeit, die Sportskollegen alle haben. Bestimmt kein leichtes Land. Für die Jüngeren unter uns, die es vielleicht nicht wissen, die Douglas Holding war damals die Muttergesellschaft, die halt mehrere Brands, also vor allem so Omnichannel-Brands hatte, ne? Also nicht nur Douglas, sondern halt auch Thalia. Die sind genau. jetzt alle, die sind ja jetzt alle unabhängig. Vereinzelt. Und Payback, oder allein das würde ja schon mal eine eigene Folge machen. Payback bei einem Buch-Retailer einzuführen. So Stichwort Buchpreisbindung war vermutlich auch nicht trivial.
Nee, das war auf jeden Fall eine spannende, sehr herausfordernde Zeit, aber wir haben das Projekt in 3 bis 4 Monaten umgesetzt.
Oh, Glückwunsch.
Und das lag nicht zuletzt daran, dass wir wirklich ein großes Inhouse-SAP-Team hatten und okay. Ja auch natürlich einen guten Job gemacht haben. Das ja. darf man sich dann auch mal selber loben.
Cool. Jetzt bist du bei Alphabet, als wir uns kennengelernt haben im Rahmen einer CRM-Veranstaltung. Witzig, dass wir uns damals bei Thalia noch nicht kennengelernt haben. Aber vielleicht haben wir es da gerade verpasst. So, egal, Schnee von gestern.
Ich weiß gar nicht, was du bei Thalia gemacht hast.
Nee, als Berater haben Warst wir du? Eine ganze, ja, die ah. Bei unterschiedlich. Wie gesagt, Schnee von gestern. Die, als wir uns auf einer CRM-fokussierten Veranstaltung kennengelernt haben und wir uns so, glaube ich, beim After-Hour- unterhalten haben, ist mir immer deutlich geworden, wie stark ihr diese CLV-Fokussierung innerlich als auch äußerlich praktiziert. Kannst du mir erzählen, was dazu am Ende, was so die wesentlichen Treiber dafür waren? Also erstmal, was bedeutet das überhaupt und vielleicht auch, was sind so die ökonomischen Chancen, aber vielleicht auch Zwänge, um diese ja fast bedingungslose CLV-Fokussierung zu machen?
Also letztendlich geht es ja darum, dass man durch eine langfristige Kundenbindung Geld verdient. Mhm. Da geht es auch bei uns drum. Und Tierfutter ist dafür ein hervorragendes Produkt, weil die Kunden immer wieder das Gleiche kaufen. Mhm. Und deshalb liegt eben im Nachkaufverhalten unserer Kunden für uns das größte Potenzial. Mhm. Denn wenn ich das Tier des Kunden kenne, also zum Beispiel, wie viel der Hund wiegt und wie die Fütterungsempfehlung ist des Futters, was der Hund bekommt, dann kann ich auch datenbasiert extrem gut vorhersagen, wann der Kunde nachkaufen wird.
Wie kriegst du das raus, wie viel jetzt als Beispiel, wie viel so ein Hund wiegt? Also ist das eine explizite Angabe oder musst du das implizit reingenieren, um zu gucken, wie viel Art von Futter das Tier pro Monat irgendwie bei euch konsumiert?
Ja, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, über ein Tierprofil sehr viel abzufragen. Mhm. Und wir sammeln natürlich auch die Daten, die wir zum Beispiel über unsere Customer Care Kollegen bekommen mhm. und verarbeiten die dann entsprechend.
Mhm. Okay. Also Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also der wesentliche Treiber, du kennst das, du kennst nicht nur den Besteller oder die Bestellerin, sondern du weißt auch, warum und für wen oder für was, müsste man lieber dir sagen, die Bestellung gemacht wird. Warum ist das so kriegsentscheidend? Also liegt das vielleicht auch daran, dass die Profitabilität erst über einen verhältnismäßig langen Zeitraum sich aufbauen muss?
Ja, genau. Mhm. Und wir haben jetzt das große Glück, dass über die Hälfte unserer Kunden oder Neukunden in den ersten 3 Monaten eben nachkaufen. Mhm. Und das geht eben nur, wenn man sehr stark CLV-fokussiert optimiert und Produkte verkauft, die das eben auch möglich machen. Mhm. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel saisonale Produkte verkaufen würden, wie zum Beispiel ein Abnehmprodukt oder ein Fitnessstudio-Vertrag, hätten wir da sicherlich andere Nachkaufquoten. Mhm. Oder wenn wir statt Hundefutter Tracking-Equipment für Hunde verkaufen würden, dann würden unsere Kunden wahrscheinlich auch nur alle x Jahre bei uns kaufen und nicht alle, weiß ich nicht, 1 bis 3 Monate. Mhm. Genau, das heißt, wir haben da vom Produkt her schon mal eine super Auswahl getroffen und haben dann eben, dadurch, dass wir im Eigenmarkenumfeld unterwegs sind, die Herausforderung, dass wir auch echte Markenneukunden gewinnen wollen. Und um das zu schaffen, muss man eben im Funnel ganz vorne ansetzen und die Customer Journey dann auch ganzheitlich betrachten.
Was sind Markenneukunden? Sind das also Kunden, die zum ersten Mal mit einer spezifischen Marke in Berührung kommen aus eurer Perspektive?
Genau, also bei uns geht es ja insbesondere darum, dass wir, egal jetzt ob für online oder für den Retail, Kunden für unsere Marken gewinnen, die vorher eine andere Marke gefüttert haben oder die eben gerade Neubesitzer von dem Tier sind und ihre Entscheidung für ein Futter noch nicht getroffen haben.
Okay. Und das kannst du, also okay, das verstehe ich, das ist klar. Ich habe selbst kein Haustier mehr, was ich füttern muss. Das heißt, die Loyalität besteht über das Tier zu einer Marke, zu einem Produkt und jetzt gar nicht so streng genommen erstmal zu euch als E-Commercer oder gut, also in dem Fall wärst du nur die D2C-Variante. Das heißt, wenn die einer Marke treu sind, könnt ihr dann auch messen, ob die dann zum Beispiel über unterschiedliche Vertriebskanäle dann immer wieder zu einer Marke zurückfinden?
Ja, wir können zumindest uns die Shop-Switcher anschauen, die zwischen unseren Plattformen switchen. Mhm. Und das sind tatsächlich einige unserer Kunden. Mhm. Und jetzt ist vielleicht nicht so ein schönes Beispiel. Wir hatten auch vor allem in der Vergangenheit sehr starke Partnermarken, wo wir dann die Geschäftsbeziehung, egal aus welchen Gründen und egal in welche Richtung, dann beendet haben. Mhm. Und da mussten wir dann schmerzlich erfahren, dass wir, obwohl wir sehr gute Alternativprodukte hatten und da echten Fokus drauf gesetzt haben, die Kunden dann auf vielleicht eine Eigenmarke von uns zu switchen, dass wir da einen Großteil der Kunden verloren haben. Und dabei spreche ich von über 80%.
Das ist eine interessante Beobachtung. Dieses Phänomen oder diese Hürde haben ja viele, ne? Egal ob das Kontaktlinsenversender sind, selbst ob das Amazon mit seinen Basic-Produkten ist, da weiß man es jetzt nur so ungefähr. Aber es ist tatsächlich so, dass es gar nicht trivial ist, einen Kunden von einer Drittmarkenbeziehung auf eine Eigenmarke zu ziehen, ne? Das heißt, am besten fängt die Customer Journey gleich mit der Eigenmarke an.
Genau. Also wir haben ja auch Drittmarken oder Partnermarken bei uns im Sortiment. Und bei uns liegt der Fokus absolut nicht darauf, Kunden von den Partnermarken auf unsere Eigenmarken zu switchen. Denn das ist viel zu aufwendig und viel zu erfolglos.
Interessant.
Unser Ziel ist eben wirklich echte Markenneukunden für unsere Marken zu gewinnen. Und es ist total egal, ob die am Ende online kaufen oder offline oder bei welchem Partner von uns auch immer. Denn wir verdienen ja immer mit.
Okay.
Ist ein sehr gutes Geschäftsmodell.
Ich finde das spektakulär. Ich glaube, der einzige Unterschied ist halt so ein bisschen also ich stelle mir vor, dass wir in dem Moment, wo der Kunde dann in den Fachhandel abwandern ist wieder gleich so negativ, ne? Aber in dem Moment, wo er dann auf einem nicht trackbaren Kanal kauft, ist das so ein bisschen wie so ein schwarzes Loch, ne? Du weißt im Grunde nicht mehr, du kannst es im Grunde den Marketing-Erfolg nicht mehr auf den Kundenwert korrelieren, weil du hast zwar vielleicht eine Hypothese, du siehst in Summe, dass du mehr deiner Marken über den indirekten Vertrieb absetzt, aber du kannst das nicht direkt auf deine Marketing und Bindung, also deine Gewinnungs- und Bindungsmaßnahmen irgendwie zuschreiben.
Das ist mehr so ein Attributionsproblem. Ne? Es ist schon recht komplex. Wir machen inzwischen über die Hälfte unseres Umsatzes eben im Fach- und Einzelhandel. Und wir haben zwar online hervorragende Transparenz, aber wir haben auch noch nicht den goldenen Weg für ein Omnichannel Customer Tracking gefunden. Und das
ja, sonst wäre das die Folge.
Das bleibt also bei uns auch eine Herausforderung. Was man natürlich aber trotzdem sieht, ist, wie sich die Gesamtumsätze der Marke entwickeln. Und da kann man dann schon auch ja Rückschlüsse ziehen.
Ohne dass du jetzt ins Eingemachte gehen musst, aber ich nehme auch an, dass grundsätzlich eure eigene Marke, egal über welche Vertriebe sie geht, natürlich auch von der, mindestens vom Rohertrag ja irgendwie vermutlich sehr auskömmlich ist.
Da hast du nicht ganz unrecht.
Gut, schön. Heute schon wieder nicht ganz unrecht. Das ist gut. Die diese unbedingte Customer Lifetime Fokussierung, das ist ja vermutlich ein Weg und ein ständiges, also die Herausforderung ist ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, vermutlich vielfältig, aber wenn du jetzt mal so eine Standortbestimmung machen müsstest und oder den Weg bisher so beschreiben müsstest, wo steht ihr denn jetzt gerade?
Also wir haben, glaube ich, zwei spannende Jahre hinter uns, denn 2021 stand für uns so ein bisschen im Zeichen Marketing-Tech-Stack neu machen. Wir haben fast den ganzen Tech-Stack ausgetauscht. Und da war eben die Transparenz, das Ziel, dass wir wirklich Transparenz über unsere Kunden bekommen. Und da haben wir uns für aus meiner Sicht ein paar gute Tools entschieden. Wir nutzen einmal CrossEngage als CDP, damit wir eben genau diese 360-Grad-View über unsere Kunden bekommen und das auch über alle Plattformen hinweg. Das heißt, wir haben ein Kundenprofil und sehen genau, wann hat welcher Kunde über welche Plattform gekauft, haben so eben Transparenz zum Beispiel über Shop-Switcher. Wir können auch das Kaufverhalten sehr gut prognostizieren, insbesondere wenn wir den Kunden möglichst störungsfrei in seinem Kundenzyklus nachkaufen lassen, also wenig aktionsgetrieben.
Aktionsgetrieben heißt wenig Erlösminderung durch Rabatte und so und Gutscheine.
So kann man das, so kann man das auch formulieren. Ja. Da kamen wir tatsächlich auch ein Stück weit her. Also wir haben davor relativ viel so Ad-Hoc-Kampagnen gemacht mit sehr breiter Selektion und haben eben umgestellt auf überwiegend personalisierte Mailings auf Basis der Kaufhistorie der Kunden. Und jetzt ist eben nochmal der nächste Schritt, dass wir neben E-Mail auch weitere Channels nutzen, denn wir erreichen schon auch einen relevanten Teil unserer Kunden eben nicht regelmäßig oder überhaupt nicht über E-Mail. Und ja, da wird zum Beispiel auch das gute alte Printmailing dann wieder interessanter.
Die nutzt ihr, also das erinnert mich auch dran, das muss man aufpassen, eigentlich müssten wir hier nochmal, eigentlich könnten wir eine große Sponsoring-Folge für CrossEngage, weil wir versuchen das so neutral und so agnostisch wie möglich zu machen, aber ich habe ja auch mit Markus eine Folge aufgenommen, gerade zum Thema CLV-Optimierung und mit Markus von CrossEngage. Da so in meiner Erinnerung oder aus meiner eigenen Praxis so der heilige Gral oder zumindest ein wirklich sehr erstrebenswertes Ziel ist, eine gute Prediction leisten zu können. Also in beide Richtungen, ne? Für Nachkaufwahrscheinlichkeiten, als auch für die Frage, muss ich einen Rabatt geben oder nicht? Das ist ja rein für die Deckungsbeitragsfähigkeit, für den Kundenwert ein ganz großer Hebel, der aus meiner Sicht viel zu wenig besprochen wird. Wie weit seid ihr da, um so eine Art, oder anders gesagt, keine Saisonalität, ein Tier, was regelmäßig ist, vermutlich wenig Stimmungsschwankungen unterworfen ist.
Bis auf die Katzen manchmal.
Ist das so? Aber essen tun die doch trotzdem, oder? Ich kenne mich mit Katzen noch weniger aus als mit Hunden. Aber
also ich habe ja selber nur einen Hund, der frisst immer. Der ist ein Labrador mit drin. Ja. Aber ich habe schon gehört, dass Katzen deutlich häufiger das Futter wechseln und auch schwieriger sind. Aber
ich weiß es noch aus von vor 100 Jahren aus eure Kollegen von Zooplus, es gab wenig E-Commerce-Modelle damals, wo man das Kundennachkaufverhalten besser vorhersagen konnte als bei denen. Also viel, viel besser als bei Fashion und.
Definitiv.
So, ne? So, das heißt, anders gesagt, wenn ihr keine guten Prediction machen könnt, wer dann? Also höchstens, wenn ihr jetzt praktisch noch nicht nochmal diese Parallelkanäle habt, die man nicht richtig gut attribuieren kann.
Ja, das ist richtig. Und wie du schon gesagt hast, wir nutzen da G-Predictive und erkennen jetzt eben super schnell, wenn jetzt ein Kunde aus seinem Kaufverhalten ausbricht, sage ich mal ganz böse, und können ihn dann sehr personalisiert adressieren. Und das machen wir dann eben mit so Rebuy oder Churn Stories per Mail.
Hast du so das Ganze über Customer Journey Themen, klar, das ist so vermutlich dann irgendwann relativ, gut, klar, ich verstehe Cross-Jobs, Cross-Kanäle vermutlich, weiß ich gar nicht. Aber inwiefern ist so die normale Multitouch, also mehr Kontaktpunkt-Attribution, ist das ein Thema, hat das einen großen Hebel oder kann man das vernachlässigen?
Also bei uns zumindest war das auch eine super wichtige Entscheidung. Also wir haben uns da mehr Werbung, wir haben uns für Atriva entschieden. Mhm. Ist auf jeden Fall ein gutes Tool.
Das ist ein anderer Anbieter wenigstens, dann machen wir, kommen wir auch in die ganze.
ich sage auch nicht, dass das die eine Lösung ist, aber eine datengetriebene Multitouchpoint-Attribution hat uns auf jeden Fall geholfen, sehr viel mehr Transparenz über die Customer Journey zu bekommen. Wir bauen da seit letztem Jahr die relevanten Funnels auf, wir messen Views und Klicks entlang der Journey und wir berücksichtigen dabei zum Beispiel auch die zeitlichen Abstände zwischen Touchpoints und berechnen Conversion-Wahrscheinlichkeiten. Und das hat uns eben schon extrem geholfen, unsere Marketingbudgets aus meiner Sicht dann doch deutlich effizienter einzusetzen.
War das, wenn man das so verallgemeinern kann, war das jetzt eher so eine Einmalerkenntnis? Guck mal, so verhält sich das in den meisten Fällen oder ist das etwas, wo man ständig reinkommt, wo man ständig wieder aufs Neue überrascht wird? Tendenziell, ich weiß, also es soll es vereinfachen.
Auf jeden Fall keine Einmalerkenntnis.
Okay.
Und wir haben, wie gesagt, damit ja auch letztes Jahr erst angefangen. Das heißt, wir sind da ganz am Anfang von unseren Learnings und haben zwar schon sehr, sehr viele Journeys aufgebaut, aber lernen da auch jeden Tag wieder dazu und werden auch jeden Tag zum Glück noch überrascht, denn sonst wäre es ja ein bisschen langweilig.
Ja, klar. Nee, aber das finde ich auch, das finde ich ja nur fair, das zu sagen, wie das habt ihr noch nicht alle Level durchgespielt. Also wenn du das jetzt sagen würdest, dann wäre das eine Riesensteilvorlage. Aber die, wenn du jetzt so zu dem jetzigen Zeitpunkt so ein Zwischenresümee in puncto Learnings ziehen müsstest, was waren so deine wesentlichen Erkenntnisse, die du so generieren konntest? Gibt es irgendwas, was du mit uns teilen kannst?
Also unser Fokus liegt zum einen jetzt nicht mehr darauf, den, ich sag mal, günstigst möglichen nächsten Customer zu gewinnen, sondern eben den mit der besten CRC Retention Ratio.
Mhm.
Das ist.
Das hast du ja was relativ herausforderndes, relativ gelassen, ne? Sprichst du relativ gelassen aus. Das ist also der positiv geneigte CFO würde immer versuchen, die absoluten CACs unten zu halten, ne? Und nicht den relativ besten CAC-Wert zu dem CLV hochhalten. Gab das bei euch eine interne Diskussion, dass ein CAC höher sein kann als zum Beispiel in der Vergangenheit oder im Durchschnitt und dass das trotzdem eine bessere ökonomische Entscheidung ist?
Ja, also die Umstellung war natürlich eine Challenge, gerade weil man mit so kurzfristigen Sales-Kampagnen natürlich nicht nachhaltig viel erreichen kann. Und kurzfristig braucht man auch deutlich mehr Budget für weniger Neukunden. Nach hinten raus rentiert sich das aber dann eben durch deutlich bessere Retention Rates. Und das wird dann natürlich auch im Finance-Team mittel- bis langfristig honoriert.
Aber würdest du mir widersprechen, wenn solche Diskussionen grundsätzlich auch eine gewisse Verständnis und also Verständnisherausforderungen darstellen und auch so eine Reibungswärme generieren?
Ja, klar, das ist immer relativ disruptiv. Aber die Entscheidung für eben die Ausstellung auf CLV-Ebene war zumindest für uns 100% die richtige. Und wir sind eben auch nicht an einer kurzfristigen Optimierung interessiert. Und deshalb war das eben auch möglich.
Okay. Gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks, die du anderen, die jetzt vielleicht auch noch vor dieser Hürde stehen, also das, was du gerade so gelassen ausgesprochen hast, die nicht den günstigsten CAC zu schießen, sondern das beste Verhältnis zwischen Kundenakquisitionskosten und Kundenwert zu verfolgen. Gibt es da so irgendwelche Erkenntnisse oder Herangehensweisen, die du anderen E-Commercern oder Direct-to-Consumer CMOs empfehlen würdest, wie man auch die internen Hürden vielleicht oder auch das interne Verständnis einfach besser nehmen kann?
Da braucht ihr auf jeden Fall eine saubere Datenlage, den richtigen Tech-Stack, um die Transparenz zu haben, um das intern dann auch testen und argumentieren zu können.
Mhm. Guter Punkt. Guter Punkt. Das heißt, ohne harten quantitativen Beweis ist das nur Glauben.
Dürfte das schwierig Religion werden.
Ja, okay, und darüber kann man sich streiten. Sehr gut. Das ist eine ideale Überleitung zu unserem zweiten Themenkomplex, den wir so vorgenommen haben, die Organisation. Wenn man so etwas verfahrensseitig anstrebt, vorhat, was hat das für Konsequenzen für die Organisation oder wie seid ihr konkret dieses Thema angegangen?
Naja, bei uns kamen da zeitlich mehrere Themen zusammen. Mhm. Zum einen haben wir, wie eben schon gesagt, die Optimierung unseres Tech-Stacks gehabt, die dazu geführt hat, dass die Marketing-Aussteuerung immer technischer wurde und dass das eben auch einen Fokus auf das technische Setup notwendig gemacht hat. Zum anderen steht bei uns auch weiterhin die Akquisition von neuen Marken oder zusätzlichen Marken in unserer Buy-and-Build-Strategie im Vordergrund. Und damit haben wir auch eine Transition in der Organisation zu einer, Sales-driven und zu einer Brand-driven Organisationsstruktur. Mhm. Und das erfordert zum einen, dass das parallele Management von mehreren Marken gut funktioniert. Und wir müssen damit auch in der Marketing-Kommunikation deutlich differenzierter werden und je Marke eben in einer eigenen Markensprache auftreten. Mhm. Und das funktioniert aber eben nicht, wenn wir zum Beispiel einen Performance-Marketing-Manager haben, der 5 Marken gleichzeitig betreut. Und ja, das wird zumindest in unserem Qualitätsanspruch nicht dazu führen, dass die Marken eben eine eigene Sprache und eine eigene
Identität so, ne?
Genau, ja. Behalten, weil dann das verwäscht es einfach.
Aber das ist ja auch so ein bisschen die Schnittstelle zwischen eher qualitativem Marketing, ne? Also in einer Welt zu bleiben mit eigenen, nicht nur Look und Feel, sondern Nutzenversprechen etc., alles was dazugehört, und der quantitativen Welt, genauso wie auch die Frage, inwiefern stehen diese Marken dann in Konkurrenz zueinander und wo zieht man eigentlich bewusst Synergien? Was spielt das eine Rolle, das Synergiethema?
Wir haben unsere Marken schon so aufgebaut, dass sie nicht so stark miteinander konkurrieren. Die haben alle andere Zielgruppen. Mhm. Und natürlich haben wir Synergien, aber eben eher in den Learnings und natürlich auch in dem technischen Bereich und in den ganzen Support-Functions, die wir gemeinsam für alle Marken nutzen.
Und dann nehme ich an, das Ganze, alles was Technologie ist, alles was Marketingsteuerung, Bewertungen ist vermutlich zentral, richtig? Also
genau, das organisieren wir alles zentral. Und was wir eben jetzt ganz bewusst dezentral organisieren, ist ja alles, was brandrelevant ist. Mhm. Das heißt, wir haben uns für eine Zentralisierung unserer Brandteams entschieden. Das heißt, es werden jetzt möglichst eigenständige Units, die vollständige Verantwortung für alle markenbezogenen Themen tragen. Mhm. Das ist vergleichbar zum Beispiel mit so Business Units oder einer Profit-Center-Struktur von größeren Unternehmen. Mhm. Und jede Brand-Unit hat eben die Verantwortung für alle relevanten Entscheidungen. Zum Beispiel, was jetzt die Produkte angeht, Positionierung, Pricing, aber auch Kommunikation, bis hin zu etwas trockeneren Themen wie Business Case Erstellung oder auch den ganzen Reportings.
Mhm. Okay. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie euer internationaler Footprint aussieht. Seid ihr in welchen Märkten seid ihr heute unterwegs?
Also wir sind neben Dach seit letztem Jahr auch in UK unterwegs. Mhm. Da haben wir mit Arden Grange, mit einer sehr wertvollen, hochwertigen Marke aus UK unser Portfolio erweitert. Mhm. Und kleiner Spoiler, das ist sicherlich nicht die letzte Marke.
Ja, sehr gut. Hat diese territoriale, also neue Märkte mit neuen Sprachräumen und sicherlich auch unterschiedlichen, ich weiß nicht, vermutlich ist da auch irgendwie die Anbieterkultur irgendwie eine andere oder zumindest nicht so ähnlich wie vielleicht zwischen Österreich und Deutschland, weiß ich aber auch nicht. Hat das aber andere Sprachräume, eventuell anders entwickelte Märkte, hat das für die Organisation irgendwelche Konsequenzen, außer die normale Adaption auf den Markt halt?
Es war für uns auf jeden Fall so der Kickstarter, mal zu überlegen, wie können wir unsere Organisation sinnvoll aufbauen, eben mit dem Wissen, dass das Team in UK sicherlich nicht das letzte, aber sicherlich das letzte bleiben wird, was wir eben in unsere Organisationsstruktur integrieren dürfen. Und wir haben eben schon auch gemerkt, dass es nicht sinnvoll ist, da Teams aufzubrechen und einfach bei uns in die bestehenden Teams zu integrieren, sondern wir haben den Standort sehr autark gelassen und haben da zum Beispiel auch ein völlig eigenständiges Marketing- und Brand-Team, die aber von unseren zentralen Units hier eben unterstützt werden und das ganze Know-how abgreifen können und so eben, jetzt mal Richtung E-Com-Shop gedacht, zum Beispiel super schnell von eigentlich keinem relevanten Umsatz über den Bereich hinzu. Sie haben einen super coolen Shop, sie haben den Tech-Stack nutzen, den wir hier in Deutschland aufgebaut haben. Sie haben die besten Leute, die ihnen das erklären können, die sie da onboarden. Das ist einfach eine wirklich gute Möglichkeit, nicht von null, aber von einem kleinen Level sehr schnell zu starten und mit einem guten Professionalitätsgrad da eben in die Vermarktung zu gehen.
Ich muss noch mal einen halben Schritt zurückgehen, weil ich mich schon jetzt so begeistern kann für diese CRM-Herausforderung oder die CRM-Möglichkeiten, die es organisatorisch dann bringt, wenn man über mehrere Marken, also aber immer einen hohen Eigenmarkenanteil hat und eine gewisse loyale Grundkundenbasis, die bei den Customer Journeys, die dann mit eurer Markenwelt anfangen, dann gehe ich doch davon aus, dass ihr vermutlich diese Customer Journeys zum Beispiel in der Suchmaschine dann eher mit generischen Suchbegriffen starten lassen müsst. Oder manchmal vielleicht auch Drittmarkenkampagnen, weiß ich nicht, inwiefern das dann erfolgreich ist. Aber das heißt doch eigentlich, dass ihr mehr als der normale E-Commercer auf generische Kampagnen angewiesen seid, oder?
Wir sind auf jeden Fall, oder wir legen unseren Fokus jetzt auf jeden Fall deutlich stärker auf die Awareness-Phase, also ganz am Anfang der Suche der Kunden und gehen auf die Keywords, von denen wir darauf schließen können, dass der Kunde eben nach dem passenden Produkt, nach der passenden Marke sucht.
Okay, also also typisch für Upper Funnel Verhalten. Okay. Genau. Für die CRM-Seite, ich nehme an, ihr habt ein CRM-Playbook für alle Marken, oder vielleicht kannst du da nochmal sagen, was ist so die CRM-spezifische Unterteilung von unterschiedlichen Marken? Also was ist gemeinsam, woran können sich alle orientieren und was hat jede einzelne Marke im eigenen Gestaltungsspielraum?
Wir bauen, ich nenne es immer Frameworks für die wichtigsten Journeys, also für die Automations, die wir ausspielen und legen die für die Marken an. Die Inhalte kommen dann aber aus den entsprechenden Brand Units.
Okay. Das heißt, und vermutlich gibt es auch eine Bandbreite, ne? Je nachdem, also ich nehme auch an, dass das Nachkaufverhalten, die AOVs, also die durchschnittlichen Warenkorbgrößen, dass die nicht bei jeder Marke gleich sind, ne? Sondern dass da gewissen Spielraum gibt. Und damit dann auch zum Beispiel die Ausspielfrequenz unter sein kann, oder?
Genau, und zum Beispiel haben wir ja auch ein ganz unterschiedliches Produktsortiment, je Marke. Und da liegt dann auch in der Natur der Sache, dass zum Beispiel eine Afterbuy-Automation von einer Marke mit einem eher kleinen Sortiment eben ganz anders aussieht als von einer Marke, die ein sehr breites oder sehr tiefes Sortiment hat. Da sind wir schon flexibel, aber so der Baukasten ist schon immer der gleiche, auf den die Brands dann zugreifen können oder müssen, je nachdem.
Ich ahne schon deine Antwort, aber ich frage dich halber trotzdem nochmal, inwiefern habt ihr praktisch, wenn ihr eure eigenen Frameworks habt, eure zentral-dezentrale Aufgabenverteilung, inwiefern seid ihr noch von Dritten, also Technologieanbietern sicherlich, aber inwiefern seid ihr noch von Dritten, Agenturen oder sonst was irgendwie abhängig oder unterstützt?
Wir arbeiten im Marketingbereich momentan gar nicht mit Agenturen zusammen. Das liegt daran, dass wir ja schon eine sehr brand-driven Organisation sind und dass unsere Erfahrung ist, dass man sich mit den Marken eben auch wirklich gut auskennen muss und dass es eben auch immer wichtiger wird, die Inhalte markenkonform zu gestalten für die ganzen technischen Themen haben wir Inhouse-Leute, die sich damit wirklich gut auskennen.
Das überrascht mich jetzt gar nicht. Witzig ist, dass du sagst, ne, gerade wenn wir brandorientiert sind, es gibt auch genügend, also die sagen ja, gerade weil wir eine Brand sind, haben wir ganz viele Agenturen. Du bist eine, so wie ich dich kennengelernt habe, du kennst ja beide Welten, ne? Du kennst die Brandwelt, aber du kommst auch sehr tief aus dieser klassischen Performance-Welt, sag ich schon, aus dieser performance-basierten Welt, wo man ja eigentlich gerade so im qualitativen Marketing und also im quantitativen Marketing immer weniger mit Agenturen gearbeitet hat, ne? Also Stichwort Insourcing von SEA als Beispiel.
Auf jeden Fall.
Und höchstens vielleicht auf der Content-Erstellungsseite externe Unterstützung. Und du sagst jetzt hier, wir sind eine Brand, wir wollen das Know-how in. Aber gut, ich kann das verstehen.
Wir sind halt eben nicht nur eine Brand, wir sind viele Brands und was glaube ich noch spannend ist bei uns, wir haben uns entschieden, eine neue Rolle einzuführen in der Organisation, und zwar die Rolle von Brand Directors, die wir für jede unserer Fokusmarken gerade suchen. Und die übernehmen eben genau diese Verantwortung, die haben genau dieses Markenverständnis und sind aber gleichzeitig auch für die P&L der Marke verantwortlich, für die Business Case Erstellung, für Budgetplanung, eben nicht nur für die Markenführung.
Ja.
Und sorry, wenn ich jetzt die Aufmerksamkeit hier nutze. Wir sind da gerade am Recruiten. Also falls jemand da bereits relevante Erfahrung hat und wirklich Verantwortung übernehmen möchte, dann schaut gern bei uns auf der Alphabet-Karriere-Seite vorbei und bewerbt euch.
Ich wollte gerade deine E-Mail-Adresse laut im Podcast.
Nee.
Aber wie, glaube, welche Seite, wie heißt die Seite?
Die Alphabet. Einfach Alphabet Career googeln, dann findet ihr das ganz leicht.
Nee, wichtig ist Alphabet, ne, und nicht Alphabet oder so. Dann gehen die alle in Silicon Valley. Ja, okay. Das ist natürlich ein total berechtigter und sehr, sehr gewollter Aufruf, so einem aufstrebenden und wirklich hochinteressanten Unternehmen sich zu bewerben. Ich jetzt nochmal auf diese, ich finde das super spannend, diese Rolle der Brand Directors, das kennt man ja auch von den traditionellen FMCGs, aber man kennt aber auch deren Aufgabenteilung so in der Vergangenheit, ne? Also die haben keine Sales-Verantwortung, die haben keine, nicht zwangsläufig eine Media-Verantwortung, die haben ganz bestimmt keine ganzheitliche P&L-Verantwortung, und ihr zieht das alles zusammen. Was ja total schlau ist, gerade wenn man am Ende dann CLV fokussiert arbeiten möchte und dann auch noch mehrere Vertriebswege hat, also direkte und indirekte. Aber gibt das nicht auch, da fällt mir natürlich dann sofort die mögliche Schnittstelle zu den Zentralfunktionen ein. Wie habt ihr da schon Erfahrung, wie sich das diese zwei Pole, was wird zentral gemacht, was wird wirklich in der Brand gemacht, das muss ja vermutlich auch gelernt und gelebt werden. Was kannst du da als Beobachtung uns mitteilen?
Also Erfahrungen haben wir da noch nicht. Da müssen wir ein paar Monate warten, denn wir bauen die Struktur gerade erst auf.
Okay.
Und geplant sind oder wir haben gerade zentrale Core-Teams geschaffen, die eben die Brand-Units unterstützen sollen. Das sind zum Beispiel so, wir nennen es Competence-Hubs für zum Beispiel Customer Acquisition und Customer Retention-Themen. Wir haben aber auch zentral Units wie Product Development, Customer Care und eben die, ja, klassischen Bereiche, die du eben hast.
Ja. Nur klassische Bereiche, nur dass ihr halt besonders viele Bereiche unter einem Dach habt, ne, unter mehreren Marken. Aber das ist ja, also ich bin ganz begeistert, weil das ist praktisch wie wenn man auf einer grünen Wiese eine FMCG-Herausforderung jetzt vor diesem D2C-Kontext und vor der Plattform-Herausforderung irgendwie bauen müsste. Dann glaube ich, müsste man es genauso machen wie, ja, vermutlich seid ihr deshalb so gebaut worden. Aber das finde ich wirklich eine einzigartige Kombination, weil viele versuchen ja genau diesen Weg jetzt zu machen, haben aber das nicht so aus Größen oder aus Legacy-Herausforderungen irgendwie nicht so unter einem konzeptionellen Dach vereint. Super. Also, wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre jünger wäre, würde ich mich bei euch bewerben. So, das nochmal als
auch. Heute noch.
Ich glaube, der Drops ist gelungen. Das nochmal die Aufforderung. Alphabet Career Seiten. Vielen Dank, Nina, für das Angebot. Vielleicht machen wir mal ein Praktikum bei euch. Aber gerne bitte.
Dann bitte direkt bei mir.
Ja, natürlich. Ich will was lernen. Aber vielleicht ist ein guter Kompromiss, dass in dem Moment, wo du dann gerade diese Schnittstelle Call to Brand Units und ihr dann vielleicht sogar noch mehr internationale Marken akquiriert habt, vielleicht kannst du da noch ein bisschen, wenn ihr diese Erfahrung gemacht habt, aus dem Nähkästchen plaudern und die schönsten Do's und Don'ts uns mitbringen, damit wir auch davon lernen können.
Das mache ich dann total gerne und ich hoffe, dass ich dann sagen kann, das war genau die richtige Entscheidung.
Ja, und wenn nicht, ich meine, auch man kann ja, ich finde auch, man kann sehr viel von falschen Entscheidungen lernen. Insofern, und ich habe dich als eine sehr transparent, direkte Person kennengelernt, deshalb freue ich mich darauf. So, wir sind leider schon relativ weit in der Zeit. Ich möchte dich aber auf keinen Fall gehen lassen, ohne dir meine Abschlussfrage zu stellen. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Und du kannst selbst entscheiden, ob du es privat, beruflich, ich glaube, mehr als privat und beruflich gibt es jetzt gerade nicht. Das kannst du beides sagen.
Dann fange ich auf jeden Fall mit privat mal an. Mhm. Genau, ich habe letztes Jahr mit dem Segeln angefangen, habe einen Segelschein gemacht und ich werde mir definitiv in den nächsten Jahren ein Boot kaufen, um die Welt segeln und dabei vielleicht ein paar innovative Produkte für Segler entwickeln und die natürlich auch vermarkten. Mhm. Das steht schon fest und beruflich merke ich neben der ganzen E-Com-Welt, dass ich mich wirklich sehr für die ganzen Medical Technology ML-Themen interessiere, weil man hier eben die Möglichkeit hat, neben ja der Verwendung oder mit der Verwendung von ganz innovativen Technologien bei medizinischen Applications wirklich ja, für Menschen wirklich einen Unterschied zu machen und da passiert gerade super viel und da hänge ich so ein bisschen drin und schaue es mir viel an. Also früher oder später werde ich auf jeden Fall in dem Bereich mal ein Projekt machen.
Ja, super.
Was mich super reizt.
Also ich finde gerade dieses Machine Learning oder auch im weiteren Sinn alles, was so in die Nähe von künstlicher Intelligenz angeht, so schon fast ein bisschen, ist glaube ich nie zu spät, aber die, ich glaube, da stehen wir jetzt gerade an so einer sprungfixen Situation wie vielleicht vor 25 Jahren mit der Digitalisierung von Kundenbeziehungen.
Definitiv.
Nur, dass das nochmal ein ganz anderer, auch gesellschaftspolitisch eine ganz andere Dimension kriegt. Aber in Medizin verstehe ich, gibt's ML schon im Tier, also haben zum Beispiel Hunde oder Katzen schon irgendwelche Tracker, die irgendwelche Vitalsignale irgendwo, gibt's schon sowas wie eine Apple Watch für Hunde?
Ich habe sie zumindest noch nirgendwo gefunden, aber auch noch nicht gesucht. Mhm. Aber es ist eine super, super Geschäftsidee. Vielleicht sprechen wir da gleich nochmal drüber.
Also ich weiß ja nicht viel über Tiere, aber ich weiß, dass es eigentlich, das sollte ich jetzt vielleicht hier nicht sagen, ne? Aber dass es eigentlich eine irrational hohe Kostenbereitschaft von Tierbesitzern für ihre vier zweibeinigen. Zweibeinig? Also
vierbeinig. Nee,
vierbeinig.
Im Idealfall vierbeinig.
die haben, das heißt, und wenn das schon beim Futter und bei der Hardware so läuft, dann wird das ja vielleicht auch für ihn. Oder, okay. Und die Kosten für Tierärzte sind auch hoch, habe ich mir sagen lassen.
Da hast du leider recht, also mit der irrationalen Preisbereitschaft.
Du lebst doch davon.
Ich lebe davon, ich gebe dafür aber auch selber sehr viel Geld aus.
Ach stimmt, du hast. Du bringst es auch wieder in den Kreislauf. Ja. Okay, verstehe.
Es geht sich dann in Summe aus, es ist okay.
Okay. Herrlich. Liebe Nina, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe wieder richtig viel gelernt und ich bin sicher, dass es noch die Chance gibt, noch mehr und weiterhin viel von dir zu lernen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du hier nach Hamburg gekommen bist, in unsere schöne Hansestadt. Und ich freue mich, dich bald wieder zu sehen und zu hören. Und danke dir und wünsche dir viel Erfolg.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und für die tollen Fragen, für das gute Gespräch. Und ich bin sicher, wir sehen uns.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank. Mal wieder.
Ja, das hat Spaß gemacht. Tschüss.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.